Die Nürnberger Prozesse. Davon haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht. Und schon am 20. November desselben Jahres standen die deutschen Hauptkriegsverbrecher vor Gericht. Im Justizpalast in Nürnberg. Adolf Hitler und Josef Goebbels hatten noch vor Kriegsende Selbstmord begangen. Auch Heinrich Himmler, der zunächst mit gefälschten Papieren untergetaucht war, entzog sich einer Strafverfolgung nach seiner Entdeckung durch Suizid. Doch Hermann Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Außenminister Joachim von Ribbentrop, Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess und 21 weitere saßen nun auf der Anklagebank. 12 von ihnen wurden zum Tode verurteilt, 7 zu Freiheitsstrafen. 3 Angeklagte wurden freigesprochen. 2 Verfahren wurden ohne Verurteilung eingestellt. Für die Verhandlung war extra ein Strafgerichtshof aus Alliierten eingerichtet worden. Der Sowjetunion, Großbritannien, den USA und Frankreich. Ein internationaler Militärgerichtshof. Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher dauerte bis 1. Oktober 1946. Es folgten zwischen 1946 und 1949 12 weitere Prozesse in Nürnberg. Diesmal unter amerikanischer Führung. Und gegen bestimmte Berufsgruppen, wie Ärzte, Juristen oder Wirtschaftsunternehmen. Diese Angeklagten in der sozusagen zweiten Reihe sind weit weniger bekannt als die Hauptkriegsverbrecher. Für ein Verständnis der Strukturen der Nazi-Diktatur sind sie aber nicht weniger wichtig. Ein Forschungsprojekt der Bayerischen Akademie der Wissenschaften widmet sich nun der Digitalisierung der Archivbestände zu diesen sogenannten Nürnberger Nachfolgeprozessen. Nuremberg Military Trials, NMT. Und diese Archivbestände bestehen aus sage und schreibe 2,5 Millionen Blatt. Zum ersten Mal soll es so möglich sein, weltweit von überall aus auf das vollständige Archivmaterial im Staatsarchiv Nürnberg zuzugreifen. Und mit diesem Projekt werden wir uns heute befassen. Wie funktioniert eigentlich? Was ist ein? Aber warum? Als Pendant zu unserem 15-minütigen Podcast-Format kurz gesagt, nehmen wir uns im Podcast nachgehakt mehr Zeit und gehen verschiedenen Fragen ausgiebig auf den Grund. Hier geht es um Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, von mittelalterlichen Handschriften bis zum Quantencomputing. Mein Name ist Laura Räuber, ich bin in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für die Podcasts zuständig und damit herzlich willkommen zu Nachgehakt. Wir sprechen heute über DigiNMT, ein Projekt zur digitalen Erschließung der Unterlagen der Nürnberger Nachfolgeprozesse. Das Projekt wird die Unterlagen nicht nur digitalisieren, sondern auch künstliche Intelligenz nutzen. Hierfür arbeiten die Bayerische Akademie der Wissenschaften, die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, das Staatsarchiv Nürnberg, die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien und die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zusammen. Das Projekt leiten 3 Personen von der FAU Erlangen-Nürnberg mit einer jeweiligen Expertise in Strafrecht, Geschichte und künstlicher Intelligenz. Nämlich Christoph Safferling, Lehrstuhlinhaber für Strafrecht, Strafprozessrecht, internationales Strafrecht und Völkerrecht. Simone Derix, Lehrstuhlinhaberin für neueste Geschichte und Zeitgeschichte. Und Björn Escovier, Lehrstuhlinhaber für maschinelles Lernen und Datenanalytik. Mit allen dreien haben wir, das sind meine Kollegin Isabel Leicht und ich, über das neue Projekt gesprochen. Außerdem mit Hubert Seliger, Archivoberrat bei der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns und dort unter anderem mit dem Themenfeld Digitalisierung betraut. Die Einleser in dieser Folge stammen von Benjamin Schönfeld. Und los geht's!
Also das ist so ein Beispiel, ne? Das ist jetzt irgendwas, was noch nicht digitalisiert ist. Da schreibt irgendwie die Krupp'sche Krankenanstalt an irgendjemanden, wie die gesundheitlichen Verhältnisse sind. Und dann sehen sie halt, dass es jetzt zum Beispiel Also das reine, das weiße Zeug hier auf dem schwarzen Hintergrund, ne, das ist eine echte Carbon Copy. Das ist einfach zu digitalisieren, aber hier dann, ne, da schreiben dann irgendwelche Leute irgendwas drauf und das will man halt zusätzlich dazu ziehen. Jetzt ist es teilweise so, dass man diese handschriftlichen Annotationen schon mit verfügbaren OCR, Optical Character Recognition Tools, auch fassen kann. Aber es gibt eben ganz tolle Handschrifterkennungsmöglichkeiten in Machine Learning Verfahren, die man hier halt einfach zusätzlich in die Analyse mit einbauen kann.
Das sagt der KI-Experte Björn Escovier. Von ihm habe ich mir zeigen lassen, wo die Herausforderungen der Digitalisierung von 2,5 Millionen Blatt Archivmaterial liegen. Das ist der Umfang an Zeugenaussagen, Anklageschriften, stenografischen Protokollen, Verteidigungsdokumenten, Vernehmungsprotokollen und weiteren amtlichen und auch privaten Dokumenten im Nürnberger Staatsarchiv zu den Nürnberger Nachfolgeprozessen. Warum wurden die nicht längst digitalisiert?
Während die Dokumente, die Transkriptionen, die Beweise dieses ersten großen Hauptkriegsverbrecherprozesses alle öffentlich zugänglich sind, ist es bei diesen Nachfolgeprozessen nicht flächendeckend der Fall. Es wurden also in einer großen Veröffentlichung, die sogenannte grüne Reihe nennt man das, zwar die Anklageschriften, die Urteile und sonst noch so ein paar Unterlagen von den Amerikanern veröffentlicht nach Ende der Prozesse 1949, aber die ganzen Transkriptionen, also die Protokolle der einzelnen Verhandlungstage und so weiter, die sind also nicht öffentlich zugänglich, nur in Archiven und zum Beispiel im Nürnberger Staatsarchiv.
Das war der Jurist Christoph Safferling. Aber bevor wir uns näher mit Digitalisierung und KI-Methoden befassen, warum sind die Nürnberger Nachfolgeprozesse überhaupt so interessant und wichtig, dass man die Unterlagen dazu jetzt zum ersten Mal einer Weltöffentlichkeit zugänglich machen will?
Hierfür gehen wir nochmal zurück an den Anfang. Das Kriegsende 1945. Deutschland liegt in Trümmern, ist in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Der Wiederaufbau beginnt gerade, während den Hauptkriegsverbrechern bereits der Prozess gemacht wird. Wie war das möglich, direkt nach dem Krieg die Nürnberger Prozesse durchzuführen? Und auf welcher Basis fanden sie überhaupt statt?
Wir sind da Ende der 40er Jahre und diese Prozesse gehen darauf zurück, dass sozusagen während des Krieges auch schon überlegt wurde, wie geht man eigentlich mit NS-Deutschland, nachdem es den Krieg verloren hat, um? Und eine Frage war eben, wie geht man mit den Kriegsverbrechern um? Und da gab es verschiedene Konzepte, also es gab durchaus auch so Ideen von Rache.
Das sagt die Zeithistorikerin Simone Derix.
Also, dass man die einfach sozusagen frei ausschreibt. Und in komplexen Aushandlungsprozessen hat man sich dafür entschieden, das sozusagen vor Gericht zu stellen. Also nicht einfach Rachegelüste walten zu lassen, sondern deren Taten zu prüfen und dann rechtlich zu sanktionieren. Und dazu wurden dann eigene neue Verbrechenskategorien geschaffen. Und eine neue Kategorie ist halt eben das Verbrechen gegen den Frieden und das andere ist das Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das sind tatsächlich neue Kategorien, die dann da geschaffen wurden und die dann im August als Anhang zum Londoner Abkommen, als gemeinsame Grundlage für diesen alliierten Prozess geschaffen wurden.
Und das beginnt eben mit dem Hauptkriegsverbrecherprozess 1945 bis 46.
Ein Prozess, den die Alliierten aufgesetzt haben und deshalb ist das auch ein internationaler Prozess und in dem standen eben sogenannte zentrale Figuren der NS-Führung vor Gericht.
Warum war das ein internationaler Prozess? Das kann uns Christoph Safferling erklären.
Normalerweise ist Strafrecht sehr stark Ausdruck der nationalen Staatsgewalt. Und die Idee wurde dann aber in dieser Moskauer Deklaration geboren, dass man gesagt hat, ja, aber für die Verbrecher, die eben hauptverantwortlich sind, wo man das gar nicht auf eine bestimmte Region, ein bestimmtes Land oder so zuordnen kann, da machen wir das dann gemeinsam in einem internationalen Prozess. Also so können wir zum Beispiel Hermann Göring, der eben für die Planung des Angriffskrieges mitverantwortlich war und für die strategischen Entscheidungen und die Judenverfolgung und alles, den können wir nicht regional zuordnen. Den Leiter des KZ Auschwitz können wir regional zuordnen, da können wir einen Prozess in Polen machen. Also so kann man das von der grundlegenden Herangehensweise mal unterscheiden. Und Sie sehen in dem Statut, das am 8. August 1945 ja verabschiedet worden ist, die Idee, dass man nicht nur einen großen Prozess macht, sondern mehrere. Aber zu diesen weiteren Prozessen kam es dann nicht mehr, weil der Kalte Krieg einfach schon auch im Beratungszimmer von Nürnberg irgendwie spürbar war und man konnte sich dann nicht mehr drauf verständigen.
Der Kalte Krieg als Ost-West-Konflikt ab 1946-47, wurde nie mit Waffen ausgetragen, sondern mit Propaganda, Drohungen und wechselseitiger Aufrüstung. Die Gegensätze zwischen den Siegermächten USA und Sowjetunion führten zu Spannungen, die bis zur Auflösung der Sowjetunion 1991 anhielten. Deshalb wurden die späteren Prozesse gegen Verbrecher des Nationalsozialismus einzeln und nicht mehr gemeinsam mit allen Alliierten durchgeführt. Nürnberg lag in der amerikanischen Besatzungszone und wurde Schauplatz der dortigen Nachfolgeprozesse.
Möglich wurden diese einzelnen Prozesse erst durch ein bestimmtes Gesetz.
Im Dezember 1945 gibt es das Kontrollratsgesetz, auf dessen Grundlage dann auch diese Nachfolgeprozesse stattfinden.
Alle alliierten Besatzungsmächte haben in ihren Besatzungszonen entsprechende nationale Prozesse durchgeführt auf der Grundlage von Besatzungsrecht. Das ist das Kontrollratsgesetz Nummer 10. Das hat das erlaubt, hat also praktisch das, was im Statut dieses Nürnberger Hauptkriegsverbrechergerichts vereinbart worden ist, dann an die Besatzungsmächte übergeben, gesagt, ihr dürft auf dieser Grundlage jetzt nationale Prozesse entsprechend anstrengen. Und das haben die alle gemacht. In Nürnberg haben eben die Amerikaner dann diese 12 großen Prozesse durchgeführt.
Diese haben dann auch ermöglicht, dass dann eben auch auf der Basis des Kontrollratsgesetzes Prozesse an deutsche Gerichte abgegeben werden.
Die US-amerikanischen Nürnberger Nachfolgeprozesse waren quasi das Vorbild. Sie haben auch den rechtlichen Rahmen geschaffen für die deutschen Prozesse, die dann in den 1950er und 60er Jahren folgten.
Es hat eben relativ lange gedauert, bis dann die NS-Verbrechen als Verbrechenskomplex auch vor deutschen Gerichten verhandelt wurden. Und das ist dann eigentlich erst Ende der 50er Jahre, zuerst mit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess 58, der durch Zufall zustande gekommen ist, passiert.
Der Ulmer Einsatzgruppenprozess richtete sich gegen 10 Angeklagte aus SS, SD und Ordnungspolizei, die an der Ermordung von 5.502 jüdischen Kindern, Frauen und Männern im litauisch-deutschen Grenzgebiet beteiligt waren. Der Prozess kam durch Zufall zustande. Der Hauptangeklagte Friedrich Bernhard Fischer-Schweder, deutscher Kriminalbeamter und SA- bzw. SS-Führer, klagte lange Zeit nach dem Krieg auf Wiedereinstellung in den deutschen Staatsdienst. Darüber gab es einen Zeitungsbericht und in diesem Zuge wurde seine Vergangenheit publik.
Das Interessante ist vielleicht auch zu wissen, dass man dann beim Ulmer Einsatzgruppenprozess zum Beispiel wieder auf Material aus den Nürnberger Prozessen zurückgegriffen hat.
Der Ulmer Einsatzgruppenprozess war der erste große Prozess gegen nationalsozialistische Täter vor einem deutschen Strafgericht. Und dieser Prozess bildete den Auftakt für eine systematische Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit durch deutsche Gerichte. Einer der Initiatoren des Prozesses war der Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der auch den ersten Auschwitz-Prozess auf den Weg bringen sollte.
Doch allem voran standen die Nürnberger Nachfolgeprozesse.
Diese 12 großen Prozesse, die deswegen so bekannt geworden sind, weil sie eben eine spezifische Anklagestrategie hatten. Und zwar, man wollte Funktionseliten Deutschlands repräsentieren für die gesamte Gesellschaft und deren Involviertheit in den Nationalsozialismus verdeutlichen.
Diese Funktionseliten, spezifische Berufsgruppen, waren Ärzte, der ehemalige Generalfeldmarschall Erhard Milch, Juristen, das SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, führende industrielle Nazi-Deutschlands wie Flick, Krupp und IG Farben in einzelnen Prozessen, Südostgeneräle, das SS-Rasse- und Siedlungshauptamt, die sogenannten Einsatzgruppen. Außerdem gab es noch den Wilhelmstraßenprozess gegen führende Angehörige des Auswärtigen Amts und andere Ministerien und Dienststellen sowie den OKW-Prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht.
Diese Einteilung in Gruppen ist eigentlich ungewöhnlich. Geht es dann um die Schuld von Individuen oder doch eher um die Funktion von Berufsgruppen?
Es geht darum, Handlungskomplexe, gesellschaftliche Handlungszusammenhänge ausfindig zu machen. Also es gibt eben Militär und Wirtschaft und die Ministerialbürokratie, Ärzte, Juristen. Und im Endeffekt ist das ein Bild der Funktionseliten, wo dann wiederum auch Einzelne, das ist das Prinzip weiterhin, dass dem oder der Einzelnen die Taten auch nachgewiesen werden. Und gleichzeitig werden gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge deutlich, weil die immer im Rahmen einer institutionellen Verankerung vor Gericht stehen.
Rein strafrechtlich betrachtet geht es natürlich immer nur gegen Individuen. Gruppen und Organisationen kann ich als solche nicht verklagen. Jedenfalls ging das damals nicht und geht in Deutschland ja auch bis heute nicht. Wie man die dann zusammengefasst hat, ist tatsächlich nicht so ganz trivial, ist wahrscheinlich auch einer gewissen Zufälligkeit zu verdanken. Wer hat denn überhaupt noch gelebt? Also zum Beispiel Roland Freisler, der Präsident des Volksgerichtshofs, der war im Februar 45 in der Pause einer Volksgerichtshofsverhandlung einer Bombardierung zum Opfer gefallen, der war nicht mehr da. Und dann fand man aber weitere hochrangige Vertreter des Reichsjustizministeriums und hat die dann entsprechend angeklagt.
Aber wie hat man die Angeklagten genau gefunden? Ich hatte zu Beginn schon gesagt, dass sich viele Nationalsozialisten durch Selbstmord entzogen oder aber versuchten unterzutauchen. Der Spiegel berichtet dazu.
Als im Mai 1945 in Europa die Waffen schwiegen, verkrochen sich jene Männer, die einst die Menschheit beherrschen wollten, in die entlegensten Winkel der Welt. Vom Massenmörder bis zum Mitläufer entkamen tausende Nationalsozialisten in Länder wie Argentinien, Bolivien oder Syrien. Den verfolgten Nazis kam aber nicht nur das Chaos nach dem Weltkriegsende mit seinen Millionen Vertriebenen und Entwurzelten zugute. Sie konnten auch auf ein professionelles Netzwerk an Fluchthelfern in Österreich und Italien zurückgreifen. Rattenlinie taufte die CIA die beliebteste Fluchtroute über die österreichischen Alpen nach Südtirol, dann in die Hafenstadt Genua und von dort nach Südamerika. Unter den Flüchtigen waren so prominente Kriegsverbrecher wie der Holocaust-Organisator Adolf Eichmann, der KZ-Arzt Josef Mengele sowie der Kommandant der Vernichtungslager Treblinka und Sobibor, Franz Stangl. Mitunter kreuzen sich in Südtiroler Herbergen die Wege der Täter und Opfer, denn auch etliche Juden versuchten, illegal ins britische Mandatsgebiet Palästina einzuwandern.
Adolf Eichmann, der mitverantwortlich für die Organisation der Verfolgung, Vertreibung, Deportation und Ermordung von rund 6 Millionen Juden in Europa war, war nach dem Krieg mit einem gefälschten argentinischen Pass als Ricardo Clement über Italien nach Argentinien gelangt und dort untergetaucht. Doch Agenten des israelischen Geheimdienstes Mossad konnten ihn schließlich aufspüren und am 11. Mai 1960 festnehmen.
In Israel wurde ihm anschließend der Prozess gemacht. Aber wenn Eichmann, einer der prominentesten Nazi-Verbrecher, bis 1960 unentdeckt untertauchen konnte. Wie sah es dann erst mit den Verbrechern aus der zweiten Reihe aus? Wie bekam man die Angeklagten der Nürnberger Nachfolgeprozesse überhaupt zu fassen? Simone Derix?
Bei den Nachfolgeprozessen gab es auch einen Entzug, teilweise durch Suizid oder auch Flucht. Aber man muss jetzt sagen, dass viele davon, die dann da, oder einige zumindest, die in den Nachfolgeprozessen angeklagt waren, dass die dann vorher schon Material für den Hauptkriegsverbrecherprozess geliefert hatten. Also die waren da schon verhört worden und die waren entsprechend bekannt.
Aber natürlich hatte man so kurz nach dem Krieg auch nicht alle Beweise oder Indizien vorliegen. Viele Verbrechen oder Beteiligungen an Verbrechen klärten sich erst in den Folgejahren auf, wenn überhaupt.
Der erste Prozess, der Ärzteprozess, begann im Dezember 1946, also da war der Krieg 1,5 Jahre her. Und es lief bis 1949 im April, das Urteil im Wilhelmstraßenprozess, also kurz vor Gründung der Bundesrepublik mit der Verabschiedung des Grundgesetzes, 23. Mai 1949, liefen diese Prozesse. Und natürlich wusste man da nicht alles und über jeden Bescheid. Die Beweislage war in gewissen Dingen drückend, bei Detailfragen aber gab es noch ganz viel Unsicherheit. Ein Beispiel. Das Protokoll der Wannsee-Konferenz, also das Treffen am Wannsee in Berlin, an dem ja die Endlösung der Judenfrage endgültig sozusagen festgelegt wurde, dass man also zur Vernichtung aller Juden und Jüdinnen in Europa schreiten wird, systematisch. Dieses Protokoll dieser Besprechung ist erst 1947 gefunden worden. Also es war im Hauptkriegsverbrecherprozess nicht Beweisgegenstand. Entsprechend hat der Holocaust als solcher auch da so nicht die große Rolle gespielt. Und es wurde dann erst im Wilhelmstraßenprozess tatsächlich in Nürnberg aktenkundig. Also das ist ein Beispiel. Sie sehen, die Beweise waren noch nicht alle vorliegend. Und gerade wenn man sich dann fragt, welche Individuen wurden hier angeklagt, dann wurden natürlich solche angeklagt, gegen die man Beweise hatte, gegen andere, die ähnlich involviert waren. Hat man das vielleicht erst später dann tatsächlich auch nachweisen können, aber noch nicht 46 bis 49.
Und man konnte auch schlicht nicht jeden anklagen, sondern musste eine Auswahl treffen.
Also man muss sagen, man hat natürlich zu ganz vielen Personen und Unternehmen ermittelt und man hat dann aber eine Auswahl getroffen. Also, ne, weil es geht natürlich darum, Also die Idee bei diesen Prozessen war, dass das, was man da verhandelt, das ist wasserdicht, aber dass es wirklich belegbar sein muss. Und das wäre auch, wenn man sich das mal anschaut vom Arbeitsaufwand, der da jetzt schon reingeflossen ist, kaum möglich gewesen, alle, die sich wirklich schuldig gemacht haben, auch zu verurteilen. Also wir haben natürlich eine Steigerung. Ne? Wir haben in dem Hauptkriegsverbrecherprozess 24 Angeklagte und dann in den Nachfolgeprozessen ursprünglich dann immerhin 185.
Nach welchen Kriterien man im Detail ausgesucht hat, wer bei den Nachfolgeprozessen angeklagt wurde und wer noch nicht, da könnte das DigiNMT-Projekt auch weiter Licht ins Dunkel bringen.
Sind wir jetzt genau an einem Punkt, an dem wir uns auch Aufklärung erhoffen, wenn wir dieses Material jetzt tatsächlich digitalisieren und entsprechend mit modernen Tools analysieren und durchsuchen können, dass wir da mehr herausfinden über genau auch diese strategischen Überlegungen.
Ein Grund, warum die Prozesse in Nürnberg stattfanden und nicht etwa in Berlin, waren der große, weitgehend unbeschädigte Justizpalast und das angrenzende Zellengefängnis Nürnberg. Wie liefen die Prozesse dort ab?
Also das war der Justizpalast, der dann auch erstmal wieder umgebaut und renoviert werden musste. Was eben sehr interessant ist an dem Prozess jetzt auch aus einer historischen Perspektive, ist, dass der eben von vornherein so umgebaut wurde, dass so ein massenmedialer oder multimedialer Prozess überhaupt erst möglich war. Also einmal war halt klar, dass da eben auch Filmmaterial, also Bilddokumente, audiovisuelles Material gezeigt werden sollte. Und dann wurde der eben so gestaltet, dass da eben so simultan übersetzt werden konnte. Und das ist eben auch ganz interessant, wie das so auf so ein mediales Bedürfnis auf vielfache Weise dann hin ausgerichtet war. Und was man eben auch aus einer Nürnberger Perspektive sehen muss, ist, dass halt die ganze Stadt in dieser Zeit, in der das stattgefunden hat, internationalisiert wurde, weil die am Zweiten Weltkrieg beteiligten Staaten da jeweils Delegationen hingeschickt haben in unterschiedlicher Größe. Also es gab sehr viele, also nicht nur das Personal, das in diese Prozesse involviert war, sondern natürlich auch sehr viele Beobachterinnen und auch ganz viele Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt, sodass Nürnberg tatsächlich für diese Zeit der Prozesse so einen sehr starken Internationalisierungsschub hatte.
Die Nachfolgeprozesse fanden natürlich zweisprachig statt. Schließlich handelte es sich um ein amerikanisches Gericht, aber deutsche Angeklagte. Es waren multimediale Prozesse.
Für eine Weltöffentlichkeit.
Aber was bezweckten die Ankläger eigentlich genau mit den Prozessen?
Das ist ja diese Idee, dass das Völkerrecht in der Lage ist, solche Menschheitsverbrechen zu ahnden, also damit umzugehen. Und gleichzeitig zielten die Prozesse natürlich auch auf so eine Aufklärung der deutschen Bevölkerung. Also auch nochmal zu zeigen, was ist da eigentlich passiert. Und das war auch ein Teil dieses Re-Education-Gedankens, dass man gesagt hat, wir zeigen euch in einem juristischen Verfahren, was da passiert ist. Also da wurde eben auch die deutsche Geschichte verhandelt.
Wir kreieren jetzt hier eine Strafbewährung natürlich in der Hoffnung, dass das eine abschreckende Wirkung dann haben wird. Das war auch sicherlich der eine Punkt.
Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher wurde weltweit mit großem Interesse verfolgt. Das öffentliche Interesse an den Nachfolgeprozessen nahm dagegen etwas ab.
Die Nachfolgeprozesse wurden schon auch wahrgenommen, aber deutlich weniger. Also sagen wir mal, das ging dann zurück, das öffentliche Interesse. Das hatte verschiedene Gründe. Einmal, weil natürlich mit dem Hauptkriegsverbrecherprozess auch international so ein Bedürfnis, dass da was passiert, befriedigt worden war. Und man kann auch sagen, dass in der deutschen Bevölkerung die Bereitschaft, sich kritisch mit dem NS auseinanderzusetzen, auch zurückging. Also dass deshalb ein Rückgang der Bereitschaft zu beobachten ist. Und dann gibt es natürlich auch Gruppen, die das sehr kritisch sehen. Dazu gehören die jüdischen Überlebenden, die sich auch beklagen, dass da so wenig Aufmerksamkeit ist. Und auch wie wenig eigentlich tatsächlich der Holocaust, die Verfolgung von Jüdinnen und Juden, die Ermordung im Vordergrund steht. Das ist natürlich auch nicht das Erkenntnisinteresse, das Primäre der Prozesse.
Wie waren die Prozesse aufgebaut? Immer gleich oder gab es Unterschiede je nach Berufsgruppen?
Also es gibt eben diese drei Wirtschaftsprozesse, also den Pflegprozess, den EG Farben-Prozess und den Krupp-Prozess. Man kann auch sagen, dass im Wilhelmstraßen-Prozess auch wirtschaftliche Fragen berührt wurden. Also das ist der Wilhelmstraßenprozess zum Auswärtigen Amt. Und das ist dann halt auch interessant, welche Themenkomplexe dann da jeweils verhandelt wurden. Bei Wirtschaft ist das zum Beispiel Zwangsarbeit, das ist aber auch die ökonomische Plünderung der besetzten Gebiete, das ist die Enteignung jüdischen Vermögens, das da zur Sprache kommt, aber eben auch die finanzielle Unterstützung der NSDAP und der NSDAP-nahen Organisationen. Und dann gibt es halt, also bei dem Ärzteprozess, das ist eben ein Prozess, da steht vor allem die Ermordung von Menschen unter dem Vorwand der NS-Rassenhygiene im Fokus, was dann halt häufig unter diesem beschuldigenden Begriff der Euthanasie verhandelt wurde. Und beim Juristenprozess ist das, da geht es dann vor allem um die Beteiligung von Juristen an der Konstruktion eines Unrechtsstaats und auch die Beteiligung an der Realisierung dieses Unrechtsstaats. Dann beim Militär, das sind vor allem zwei Prozesse, der Südost-generelle Prozess und der OKW-Prozess. Da sind dann so Sachen wie Erschießung von Geiseln und völkerrechtswidrige Behandlung von Kriegsgefangenen, aber auch die Tötung von Zivilbevölkerung, Deportation von Zivilbevölkerung, das ist da der Verhandlungskomplex. Und wenn man das mal so zusammensetzt, dann hat man so eine Art Mosaik, das sich ergibt, wo man dann hinterher sehen kann, ne, die Ärzte haben getötet und nicht geheilt. Die Juristen haben einen Unrechtsstaat mit aufgebaut. Die Ministerialbürokratie hat die Demokratie mit beschützt, sondern zerlegt. Und die Militärs haben sich eben nicht nach den völkerrechtlichen Regeln, auch nicht nach denen, die es zu diesem Zeitpunkt schon gab, verhalten, sodass man so ein Gesamtbild bekommt, wie sich Recht in Unrecht verwandelt hat.
Und wie unterscheiden sich die Prozesse nach juristischen Gesichtspunkten?
Juristische Fragen sind vergleichbar in diesen jeweiligen Prozessen, aber sie haben doch sehr starke unterschiedliche Nuancen. Es ist etwas anderes, wenn Sie einen Politiker, der beispielsweise eine Entscheidung trifft, dass die SS gewisse Dinge macht, zur Verantwortung ziehen wollen, ob Sie einen Arzt, der Patienten verhungern lässt, zur Verantwortung ziehen wollen, ob Sie einen Juristen, der ein Gesetz formuliert im Reichsjustizministerium, wie die Polen- und Juden-Sonderstrafrechtsverordnung, auf deren Grundlage dann Tausende zum Tode verurteilt worden sind, wenn der das mitformuliert und als Verordnung miterlässt, ist etwas anderes, als wenn Sie die Zwangsarbeiterprogramme in der deutschen Industrie entsprechend auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit dann der Unternehmensführer hin abklopfen. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche juristische Zurechnungsfragen, die alles andere als trivial sind. Und das hat auch nicht immer so geklappt, wie sich das die Ankläger in Nürnberg vorgestellt haben, die da häufig mit so einem ein bisschen arg pauschalen Pinsel unterwegs waren und die Involviertheit der deutschen Gesellschaft insgesamt in den Nationalsozialismus so ein bisschen unterschwellig immer behauptet haben. Und so einfach ist es dann strafrechtlich nicht. Ich brauche da eben Kausalitätsverbindungen, ich brauche da Zurechenbarkeiten, um eben individuelle Schuld feststellen zu können und Individuen dann bestrafen zu können. Da erhoffen wir uns Aufklärung und das nicht nur aus historischem Interesse heraus, sondern weil diese Fragen sich heute auch stellen. Also auch vor dem Internationalen Strafgerichtshof stellt sich natürlich die Frage, ob der russische Präsident strafrechtlich verfolgt werden kann für die Verbrechen, die in Butscha passiert sind oder für die Bombardierungen von Kiew.
Das heißt, man konnte durch die Nachfolgeprozesse einiges dazulernen. Durch die Kategorien, die damals geschaffen wurden. Durch die Fragestellungen, die sich ergaben und die bis heute eine Rolle spielen. Warum sind die Prozesse insgesamt so wichtig für das Völkerstrafrecht?
Also da diese Nürnberger Nachfolgeprozesse ja im Grunde der erste Anwendungsfall waren für das Völkerstrafrecht, das im Hauptkriegsverbrecherprozess geschaffen worden ist, sind sie als Präzedenzien unglaublich wertvoll. Und Sie sehen das auch, wenn Sie in die Dokumente des Jugoslawien-Strafgerichtshofs schauen oder auch heute noch des Internationalen Strafgerichtshofs, der sich jetzt nicht nur irgendwie historisch in einer gewissen Verbindung zu Nürnberg sieht. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat, als er in Nürnberg zu Besuch war, öffentlich gesagt, der Internationale Strafgerichtshof sei ein Kind Nürnbergs. Also die fühlen sich natürlich jetzt auch irgendwie historisch, moralisch dann irgendwie eng verbunden. Aber auch wenn Sie diese Entscheidungen gucken, Sie finden in den Fußnoten Belege aus diesen Nachfolgeprozessen. Nur aus Wissenschaftler sage ich ja, schön, aber das sind Fundstücke, die einzeln auftauchen, ohne dass da systematisch tatsächlich eine Würdigung dahinter steht. Und da können Sie letztlich aus wissenschaftlicher Sicht sagen, diese Fußnoten bären einer gewissen Substanz. Sie sind zufällig und das kann ich wirklich befriedigen. Und deswegen haben diese Verfahren eine hohe Bedeutung. Und ich möchte das nochmal betonen, auch was das Prozessrecht anbelangt. Denn prozessuale Schwierigkeiten sehen wir auch in Nürnberg. Und wie dann mit diesen umgegangen wird, wie auch die deutschen Verteidiger vorgetragen haben, was ihnen möglicherweise nicht passt prozessual und wie damit umgegangen wird. Solche Fragen stellen sich heute in Den Haag auch am laufenden Band. Und ich glaube, wir können da noch eine ganze Menge lernen von dem Prozessverhalten der Ankläger und der Verteidiger damals in Nürnberg für auch die Verfahren, die wir heute durchführen.
Das hat eine ganz lange Nachgeschichte bis in die Gegenwart. Also dass jemand wie Putin oder Netanyahu oder so überhaupt ins Visier eines internationalen Strafgerichts geraten kann, das ist ein Resultat dieser Nürnberger Prozesse. Und für ganz viele Transitional Justice Vorgänge, also das Ende von Diktaturen, wie schafft man dann einen Übergang, einen rechtlich vermittelten Übergang zu nicht-diktatorischen Regimen? Dafür sind die Nürnberger Prozesse ganz zentral als Orientierungspunkt.
Und wie sieht es mit den Urteilen aus? Inwiefern wurde damals Recht vollzogen oder auch nicht? Und was können wir heute daraus lernen?
Es gab in den ersten Prozessen, also vor allem in dem Ärzteprozess und in dem Einsatzgruppenprozess, gab es Todesurteile, die auch vollstreckt worden sind. So, das ist nur ein geringer Prozentsatz derjenigen, die verurteilt worden sind, die zum Tode verurteilt worden sind und deren Todesstrafe auch vollstreckt worden ist. Das ging im Übrigen bis in die frühen 50er Jahre, diese Vollstreckungen. Also auch als das Grundgesetz schon in Kraft war und dessen Artikel 102 lautet ja, die Todesstrafe ist abgeschafft, wurden trotzdem die Todesstrafen von den amerikanischen Besatzungsmacht in Landsberg, wo das Kriegsverbrechergefängnis war, noch vollstreckt. Die Bundesrepublik Deutschland hat übrigens diesen Grundgesetzartikel letztlich auch deswegen ins Grundgesetz geschrieben, um den Besatzungsmächten, insbesondere den Amerikanern gegenüber, entgegenzuhalten, dass sie aufhören müssen mit den Exekutionen und die Todesstrafen in lebenslange Freiheitsstrafen umwandeln sollen. Also das war jetzt nicht nur reine Humanität, dieser Artikel 102 Grundgesetz, sondern das hatte politisch ganz klar, lässt sich nachweisen aus den Überlegungen zur Formulierung und zur Erstellung des Grundgesetzes, auch klar diesen Anlass, die zum Tode verurteilten Kriegsverbrecher vor dem Strang zu bewahren. Also da gab es hohe Haftstrafen und es gab eben auch Todesstrafen. Warum sehen wir jetzt im Nachhinein trotzdem, dass das vielleicht etwas zu milde war? Der Grund dafür liegt vor allem daran, dass frühzeitig alle aus dem Landsberger Kriegsverbrechergefängnis entlassen worden sind, und zwar 1956 der letzte. Manchmal aus humanitären Gründen, manchmal eben, weil man die Notwendigkeit der Verstrickung nicht mehr so gesehen hat. Klar, ich meine, dann haben wir schon Anfang der 50er Jahre, 10 Jahre nach Kriegsende, es hatten sich demokratische Strukturen entwickelt in der Bundesrepublik Deutschland. Man sah die Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschland, als notwendigen Kooperationspartner. Man wollte hier eine Westallianz schließen gegenüber DDR und Ostblock, dann später Warschauer Pakt. Deswegen hat man da dann sozusagen zurückgerudert und hat nicht mehr auf der Vollstreckung bestanden, sondern die vorzeitigen Entlassungen erwirkt.
Auch hier könnte die vollständige Digitalisierung der Prozessunterlagen für eine genauere Untersuchung helfen.
Da sind auch in den Einzelfällen noch ganz viele Fragen offen und wir erhoffen uns da natürlich Aufklärung, auch gerade was Strafhöhe anbelangt, dann nochmal genau zu gucken, wie wurde denn in den Prozessen argumentiert, was die einzelnen Verantwortlichkeiten der jeweiligen Angeklagten anbelangt, warum ist die Strafe hier höher ausgefallen, warum da geringer. Das müsste man eben auch systematisch untersuchen und mit diesem Digitalisierungsprojekt könnten wir das dann tun.
Ein Grund für die insgesamt recht milden Urteile, die vorzeitigen Entlassungen, könnte auch im Unwillen der amerikanischen Bevölkerung liegen, das noch weiter juristisch zu verfolgen.
Klar, auch die amerikanische Gesellschaft hat dann gefragt, ja, warum zahlen wir so viel Geld für diese Prozesse? Jetzt ist es ja auch schon eine Zeit lang her. Ist das wirklich notwendig? Also es war dann schwierig in den USA, das auch tatsächlich noch zu vermitteln und zu verkaufen, warum hier so viel Geld investiert wird. Dann ist auch die Frage, welches Personal wurde denn da jetzt eigentlich geschickt? Also es waren amerikanische Richter, ja, aus den einzelnen Bundesstaaten, ziemlich hochrangige Richterpersönlichkeiten. Aber wer geht denn in so ein zerstörtes Land und arbeitet da jetzt 3 Jahre als Richter?
Und das Interessante hieran ist, dass die Prozesse ja so etwas wie Völkerrecht in Progress waren, dass es noch keine ganz festgelegten Kategorien gab, dass die Ankläger sich nicht in einem sicheren Rechtsrahmen bewegten und sich auch nicht immer einig waren. Deshalb lassen die digitalisierten Unterlagen auch einen Blick in diese Auseinandersetzungen und Entstehungsprozesse zu.
Unser Ziel ist auch, hier Biografien dann entsprechend mit zu erforschen, um auch darüber Klarheit zu schaffen, wie diese Komposition auch der Personen dann war. Wie haben die da zusammengespielt? Was hat die auch bewegt in ihren rechtlichen Diskursen, die sie so hatten? Und man findet da immer wieder überraschende Dinge.
Für juristische Fragestellungen sind die Unterlagen zu den Nachfolgeprozessen also eine regelrechte Goldgrube. Wie sieht es mit den Geschichtswissenschaften aus, über die Rechtsgeschichte hinaus?
Also ganz vieles wüssten wir nicht, wenn wir nicht diese Dokumente hätten, die da zusammengetragen worden sind und aber auch die auch Zeitgeschichte überhaupt erst in Gang gesetzt haben. Die Disziplin der Zeitgeschichte, die wir in Deutschland haben, in dem deutschen Verständnis, ist ganz klar aus dieser Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus auch in diesen Nürnberger Prozessen hervorgegangen. Und das passiert dann noch nicht während der Prozesse, wobei es gibt ja im Vorfeld dieser Prozesse wahnsinnige Rechercheteams, die dieses Material zusammentragen und die das auch auswerten. Und die Art und Weise, wie da gearbeitet wird, also gerade auch mit Blick auf wirtschaftliche Verstrickungen, das war ein besonderes Interesse der USA zum Beispiel, das ist eine bestimmte Form der Recherche, die dann von Historikerinnen später auch nachvollzogen wurde. Wie man das Material zusammenträgt und auswertet. Und natürlich kann man sagen, es gab geschichtswissenschaftliche Methodik auch vorher. Aber das ist für mich auf jeden Fall eine interessante Frage. Das sind natürlich in den USA oft Leute, die dann später auch als Politikwissenschaftler gelten. Aber diese Art und Weise, wie man solche Netzwerke und Zusammenhänge rekonstruiert, das ist was, was dann eben auch wirklich für die Zeitgeschichte prägend gewesen ist. Und dann muss man sagen, dass diese Prozesshaftigkeit für das Fach dann auch wichtig, weil die Prozesse, die dann in den 60er Jahren stattfinden, das sind natürlich dann die Prozesse, wo Historiker, also vor allem Historiker, also Männer, als Experten wirklich an Gewicht gewinnen. Und gibt es dann eine ganz starke Verbindung zwischen der Tatsache, dass die als Gutachtende zu bestimmten Komplexen, zum Beispiel im Auschwitz-Prozess, gehört werden und dazu dann natürlich auch ihre wissenschaftlichen Arbeiten verfassen. Also insofern ist das dann so eine Kettengeschichte.
Zu den Nürnberger Prozessen gibt es bereits Forschung, beispielsweise
eine Habilitation von Kim Priemel, The Betrayal, zu dem Gesamtkomplex der Nürnberger Prozesse, der sehr gut eben auch zeigt, wie da eigentlich die deutsche Geschichte verhandelt wurde. Und dass es eben ein Prozess ist oder Prozesskomplex, der auch Grundthesen zur deutschen Geschichte entwickelt.
Wir haben gehört, es gibt eine Fülle an Material von den Prozessen. Es gibt verschiedene Sachverhalte, die noch nicht geklärt sind, aber die sich auch alleine im Archiv nur schwer erforschen lassen.
Wenn Sie in Nürnberg ins Staatsarchiv gehen, Sie machen sich keine Vorstellung davon, was da tatsächlich ohne jegliche IT zum damaligen Zeitpunkt, ohne Computer, ohne Suchmaschinen und so weiter, was man da zusammengetragen hat in Kleinstarbeit, jeweils Fundstücke, Dokumente den einzelnen angeklagten Personen zugeordnet hat und so weiter, ist das phänomenal.
Dann gehen wir doch mal ins Archiv. Es geht um 2,5 Millionen Blatt, wie wir gehört haben. Aber worum handelt es sich da genau? Nur Text oder zum Beispiel auch Zeichnungen, Fotos oder Filmaufnahmen von den Prozessen?
Die Unterlagen der Nürnberger Prozesse im Staatsarchiv Nürnberg beinhalten vor allem die eigentlichen Prozessunterlagen, also Text. So enthält der von den staatlichen Bayerns online gestellte Fall 11, auch bekannt als Wilhelmstraßenprozess oder Ministries Trial, die Prozessprotokolle in Deutsch und Englisch, Dokumentenbücher, Plädoyers, andere Schriftsätze von Anklage und Verteidigung, das Urteil, Gnadengesuche, Gerichtsorders oder auch Unterlagen zum Gerichtspersonal. Ähnliches Material findet sich auch analog in den Unterlagen der anderen Prozesse.
Das sagt Hubert Seliger von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns.
Hinzu kommt umfangreiches, nicht in den Prozess selbst eingebrachtes Hintergrundmaterial der Anklage, also zum Beispiel Zeugenbefragungen, die sogenannten Interrogations, umfangreiches Material an Anklagedokumenten, Hilfsmittel zu den Anklagedokumenten und so weiter. Schlussendlich gibt es zahlreiche Unterlagen der Verteidigung, also insbesondere Handakten der Verteidiger. Fotos und Karten sind dagegen nach unserem Kenntnisstand nur in wenigen Einzelfällen in diesen Unterlagen enthalten. Audiovisuelle Medien, also Ton und Film, finden sich im Bestand im Staatsarchiv Nürnberg nicht. Hier gibt es allerdings umfangreiches Ton- und Filmmaterial in den National Archives in den USA. Die bekannten Fotoaufnahmen von Ray Daddario, insbesondere aus dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, lagern heute im Stadtarchiv Nürnberg. Hierzu hat ein Kollege aus dem Stadtarchiv Nürnberg 2023 im Rahmen seiner Ausbildung zum Archivar im Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern eine kleine Ausstellung gestaltet. Das Begleitheft zu dieser Ausstellung kann auf der Homepage der Staatlichen Archive Bayerns heruntergeladen werden.
Das verlinken wir direkt in den Shownotes.
Das ist übrigens auch ein interessanter Punkt. Die Unterlagen eines englischsprachigen Gerichts mit deutschen Angeklagten sind natürlich auch zweisprachig vorhanden. Beim Hauptkriegsverbrecherprozess kommen noch weitere Sprachen hinzu. Die Unterlagen sind also auch spannend für das Abgleichen von Übersetzungen. Aber wie gut erhalten ist dieses Material, das seit den 40er, 50er Jahren im Archiv liegt?
Das Material zu den Nürnberger Prozessen im Staatsarchiv Nürnberg ist insgesamt recht gut erhalten. Man muss berücksichtigen, dass die Papierqualität nach Kriegsende aufgrund der Zeitumstände teilweise sehr schlecht war. Allerdings sind nicht wenige der Unterlagen auf qualitativ gutem amerikanischem Papier gedruckt worden. Mit leichten Verschmutzungen muss man immer rechnen. Aber bislang ist uns nichts bekannt geworden, was eine Digitalisierung stören oder gar verhindern könnte. Im Vergleich zu manchen Entnazifizierungsakten der Nachkriegszeit sind die Unterlagen wirklich gut erhalten.
Wo dennoch die Herausforderungen bei der Digitalisierung liegen und wie künstliche Intelligenz da helfen kann, das hat mir der KI-Experte Björn Escovier gezeigt.
Jetzt müssen wir mal ganz kurz sehen, wie sowas aussieht. Also das ist so ein Beispiel. Das ist jetzt irgendwas, was noch nicht digitalisiert ist. Da schreibt irgendwie die Krupp'sche Krankenanstalt an irgendjemanden, an wie die gesundheitlichen Verhältnisse sind.
Und damit verständlich ist, worüber wir hier reden, habe ich es in den Shownotes verlinkt. Aber ich kann es auch beschreiben. Wir sehen weiße Schreibmaschinenschrift auf schwarzem Grund.
Da sehen Sie halt, das ist jetzt zum Beispiel, also das reine, das weiße Zeug hier auf dem schwarzen Hintergrund, das ist eine echte Carbon Copy. Das ist einfach zu digitalisieren.
Aber quer über den oberen Teil des Dokuments sieht man noch etwas anderes.
Aber hier dann, ne, da schreiben dann irgendwelche Leute irgendwas drauf und das will man halt zusätzlich dazuziehen. Jetzt ist es teilweise so, dass man diese handschriftlichen Annotationen schon mit verfügbaren OCR, Optical Character Recognition Tools, auch fassen kann. Aber es gibt eben ganz tolle Handschrifterkennungsmöglichkeiten in Machine Learning Verfahren, die man hier halt einfach zusätzlich in die Analyse mit einbauen kann.
Wir haben hier also zwei Ebenen von Schreibmaschinenschrift und handschriftlichen Notizen. Die KI kann beide auslesen, die ja miteinander in Beziehung stehen. Und später können Forscherinnen und Forscher damit weiterarbeiten. Die KI eröffnet dadurch schon in dieser frühen Phase der Digitalisierung Möglichkeiten, die das reine Scannen von Seiten übersteigen.
Das ist jetzt quasi der reine Text. Aber ich möchte vielleicht auch wissen, wer hat es hingeschrieben. Wenn das vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht aus dem Dokument selbst erschließbar ist, dann kann man sowas machen wie zum Beispiel, also man schaut halt in dem ganzen Dokument nach, wer hat eine ähnliche Handschrift, also Handschriftdetektion durchzuführen. Von wem ist bekannt? Das war, keine Ahnung, jetzt der Hauptstaatsanwalt, das ist ich, Müller, der halt irgendwann mal irgendwas hingeschrieben hat. Und das ist jetzt die gleiche Handschrift in einem komplett anderen Dokument, das war auch wieder der Müller. Ne? Also solche Verlinkungen kann die KI dann aus den Daten automatisch zumindest vorschlagen. Das ist so ein bisschen die Idee. Und mal irgendwas anderes, was haben wir da?
Zweites Beispiel, ebenso in den Shownotes verlinkt. Diesmal ist es normale Schreibmaschinenschrift auf Papier. Schwarz auf weiß. Wieder ein Schreiben von der Krupp'schen Heilanstalt. Diesmal handelt es sich um eine Übersetzung ins Englische.
Das können Sie sowas hier, das können Sie direkt reinschmeißen und sagen, digitalisier mir das.
Das Problem ist aber, der Text ist an manchen Stellen schon ziemlich verblichen. Der Professor, an den sich das Schreiben richtet, ist kaum mehr lesbar. Aber
das ist echt ziemlich cool, ne? Also wenn Sie das von so verfügbaren Optical Character Recognition Tools dann digitalisieren lassen, da sehen Sie hier für den Menschen ist dieses Professor schon so ein bisschen ausgeblichen. Das macht die jetzige KI schon automatisch, ne? Aber teilweise halt auch so, dass man sich noch vielleicht nicht immer an jeder Stelle hundertprozentig sicher ist, ist das jetzt richtig digitalisiert worden, ne? Weil der Algorithmus hat irgendein Konfidenzintervall und dann sagt man halt, wenn das über einer Konfidenzschwelle ist, also wenn der Algorithmus sich sicher ist, über 95%, wird halt hier Professor hingeschrieben. An vielen Stellen ist es allerdings dann schon so, wenn man da durch so ein Dokument durchgeht, dass das halt dann 95% Konfidenzschwelle heißt, er macht trotzdem Fehler, 1-2% der Wörter sind halt falsch erkannt. Das heißt, so eine Idee ist, dass man sich diese konfidenzintervallabhängige Akkuratheit nochmal anschaut und dann zum Beispiel sowas macht wie ein Algorithmus, der dann on top dieser OCR sitzt.
Die KI kann also relativ sicher erschließen, wie ein unleserliches Wort lauten könnte. Aber hundertprozentig sicher kann sie nicht sein. Und so kann es auch zu Fehlern in der Digitalisierung kommen. Wie lässt sich das lösen? Durch Menschen.
Jetzt sind wir immer noch bei der Deklassierungsphase. Nimmt sich automatisch die Wörter raus, die, sagen wir mal, etwas niedrigere Konfidenz haben. Also wir sind immer noch bei 95%, aber das ist halt niedriger als 99,9. Und packt quasi so diese Textschnipsel raus. Und die kann man dann wieder in so Capture-Verfahren oder Crowd-Verfahren reingeben. Crowdsourcing-Verfahren, wo man eben sagt, wollt ihr helfen, die Nürnberger Nachfolgerprozesse besser für die Welt zu archivieren? Schaut euch diese Textschnipsel an. Das ist das, was die KI vorschlägt. Ist das korrekt? Ja, schreibt der da Professor oder soll das eigentlich ein anderes Wort sein? Und wenn 5 Menschen sagen, nee, das ist nicht Professor, sondern irgendwas anderes, dann wird das quasi auch automatisch ins Digitalisat eingefügt. Das sind so Sachen, die wir uns da vorstellen können. Irgendwann haben wir quasi ein viel, viel größeres digitales Archiv der Nürnberger Nachfolgerprozesse. Nochmal 2 Jahre nach Projektstart. In der Zeit arbeiten wir natürlich an der KI-Seite an der Verbesserung der digitalen Archive. Wir versuchen dann auch noch diese zum Beispiel Bildinformationen mit reinzukriegen, diese irgendwelche Objekte, da muss man sich Methoden überlegen, wie man das dann sinnvoll auch mit in so eine Datenmenge mit eingibt. Und dann gehen so Sachen los, wie zum Beispiel Large Language Modell basierte Verknüpfungen innerhalb der Daten.
Moment, bevor es darum gehen kann, wie man mit KI weiterarbeiten könnte, sprechen wir erstmal darüber, wie die verschiedenen Stufen des Projekts eigentlich aussehen. Christoph Sapferling.
Also die Digitalisierung der Unterlagen ist jetzt der erste Schritt, den wir ja gehen. Und die Idee ist eben, in einer digitalen Edition das insgesamt der Wissenschaft frei zugänglich zu machen und dass wir eben dann auch tatsächlich möglichst weitgehende auch IT-Lösungen vorstellen, die es uns nicht nur ermöglichen, jetzt diese historischen Dokumente schnell zu verknüpfen, OCR-fähig zu machen und entsprechend auch mit der Zweisprachigkeit, die ja da vorherrschend ist, umzugehen. Dafür brauchen wir IT-Lösungen, aber auch für die Forschung als solche.
Am Anfang steht also die vollständige Digitalisierung. Die Papierunterlagen aus dem Nürnberger Staatsarchiv werden zum ersten Mal ins Digitale übersetzt. Hubert Seliger.
Die Digitalisierung der Unterlagen der Nürnberger Prozesse, Staatsarchiv Nürnberg, bietet vor allem 2 Möglichkeiten. Zum einen die bequeme weltweite Zugänglichkeit, wenn man so will, von zu Hause aus, vom Sofa aus, sofern, das muss man einschränkend immer hinzufügen, nicht ausnahmsweise rechtliche Gründe, zum Beispiel das Urheberrecht, gegen eine Online-Stellung stehen. Das können wir für die Unterlagen der Nürnberger Prozesse zwar nicht komplett ausschließen, aber wir gehen schon davon aus, dass ein Großteil der Unterlagen frei zugänglich gemacht werden kann. Nach der Digitalisierung wird ein Benutzer die Prozessunterlagen über unsere Online-Findmittel finden und kann sofort darauf zugreifen. Ein jetzt aus archivischer Sicht gesehener wichtiger Vorteil ist natürlich auch, dass durch die Digitalisierung die Unterlagen nicht mehr allgemein im Original vorgelegt werden, sondern nur in Ausnahmefällen, was wiederum zur Schonung der empfindlichen Originale dient, die durch die Digitalisierung keineswegs entbehrlich werden. Die andere Möglichkeit, die sich bietet, ist, dass die Digitalisierung eigentlich zwingende Grundvoraussetzung für jede Weiterverarbeitung im digitalen Bereich ist, angefangen von der gerade erwähnten Online-Stellung, über den Einsatz von OCR, HDR, der Auswertung mittels KI-Tools oder auch der Verlinkung mit anderen Quellenbeständen.
So wird es theoretisch auch zum ersten Mal möglich, Archivalien aus verschiedenen Archiven miteinander zu vernetzen. Wir haben ja zum Beispiel gehört, dass es audiovisuelle Medien zu den Nachfolgeprozessen in den National Archives in den USA gibt.
Vernetzung von Archiven ist ein häufiger und natürlich sehr verständlicher Wunsch aus der Forschung. Dies geschieht heute vor allem über Portale, die Bestände archiv- oder sogar spartenübergreifend zugänglich machen. Denkbar ist, dass auch die Unterlagen der Nürnberger Prozesse, wenn sie dann mal digitalisiert sind, virtuell mit anderen Beständen zusammengeführt werden könnten. Der in unserem Projekt von der Universität Erlangen zu entwickelte Online-Auftritt wäre dafür eine geeignete Plattform.
Diesen Wunsch der Vernetzung teilt auch Christoph Sapferling.
Wenn man eine digitale Edition macht, dann würde man das natürlich verknüpfen. Da würde man die Videos, die Fotos, alles, was man sonst noch hat, dann Unterlagen, natürlich mit den Transkriptionen und den Prozessunterlagen, die man dann digitalisiert hat, verknüpfen. Das ist ja das Charmante an so einer digitalen Edition, dass man da unglaublich viele Querverbindungen schaffen kann und Informationen da einfach gebündelt präsentieren kann. Ja, also das ist unsere Vision, dass man dann eben eine Datenbank hier schafft, eine Website, auf der das im Internet dann eben leicht verfügbar ist und durch ganz viele Klicks man eben dann das ganze Panorama dieser Welt, ja, von 1946 bis 1949, vor allem eben in diesen Nachfolgeprozessen, dann da sich ein Stück weit erschließen kann als interessierte Person, genauso wie als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler mit einem analytischen Interesse, sei es jetzt aus der Geschichtswissenschaft heraus oder eben auch aus der rechtswissenschaftlichen Perspektive heraus.
Und die Nutzung von KI kommt hier von Anfang an mit hinein.
Wir würden jetzt die Zeit nutzen, um schon mit den Materialien, die schon digitalisiert sind, denn es gibt schon ein bisschen was, was digitalisiert ist, uns auszuprobieren und zu gucken, wie kann man denn jetzt die IT hier ins Spiel bringen und welche Informationen sind denn jetzt auch aus juristischer und historischer Sicht da wichtig und gut, welche müssen miteinander verknüpft werden, wo muss man vielleicht nachlegen, welche Erläuterungstexte sind erforderlich. Das sind dann Fragen, mit deren Beantwortung können wir jetzt auch dann gleich beginnen und das haben wir dann eben vor. Aber bis wir dann tatsächlich eine wirklich ja, in der Vorstellung schöne digitale Edition haben mit allen Prozessen, das wird eine Weile dauern. Aber auch da kann man sich natürlich verschiedene Stufen der Erschließung letztlich vorstellen, dass man also gewisse Dinge wirklich schön und handhabbar zusammenfasst.
Die KI hilft im ersten Schritt dabei, die Digitalisierung zu verbessern. Hierbei wird aber auch schon mitgedacht, wie man mit KI-Tools wie großen Sprachmodellen, Large Language Models, LLMs, weiterarbeiten könnte.
Diese Large Language Models, LLMs, gibt es schon. Am bekanntesten ist wahrscheinlich ChatGPT. Sie sind schon trainiert. Man kann sie aber noch auf bestimmte Anwendungen feintunen und zum Beispiel speziell für den Anwendungsfall Nürnberger Nachfolgeprozesse anwenden.
Also wir haben jetzt die Nürnberger Nachfolgeprozesse und wir können jetzt anpassen, wie sich der Algorithmus dann entscheidet, Ausgaben zu machen, basierend auf diesem zusätzlichen Datenkonvolut. Das heißt, wir sagen halt jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt fragen nach irgendjemanden in diesen Prozessen, Krupp'sche Heilanstalten, dann wird er halt feingetuned, basierend auf der Information, die in diesem zusätzlichen angeflanschten Digitalisierungsarchiv liegen. Das heißt, wir haben dann für die Nürnberger Nachfolgeprozesse spezifisches LLM und wir wollen ihn auch methodisch auf der KI-Seite zu diesem Feintuning beitragen. Da gibt es ganz tolle Fragestellungen, wie kann man solche historischen Kontexte da richtig einbetten? Also wie beschreibt man das auch mit Modellarchitekturen? Was für Theorien können wir da dahinter setzen und so weiter und so fort? Also da gibt es ganz tolle Forschungsgegenstände. Aber am Ende soll das natürlich nicht nur der Forschung in der KI dienen. Das ist für viele, glaube ich, KIler auch interessant, wie man so historische Quellen erschließen kann. Sondern wir wollen natürlich auch Tools schaffen, mit denen dann die Rechtswissenschaftlerinnen und die Historikerinnen dann eben auch wieder auf dieser Datenmenge forschen können.
Was bedeutet das für die konkrete Arbeit, zum Beispiel von Historikerinnen wie Frau Derix?
Dass die KI ermöglicht, dass man das systematischer durchsuchen kann. Also man kann dann eben nicht nur nach einzelnen Worten suchen, sondern man kann bestimmte Zusammenhänge rekonstruieren. Also zum Beispiel schauen, ob zwei Themenkomplexe, zwei Begriffe, in welchen Kontexten die wie eigentlich wann kombiniert auftreten. Und dadurch erhoffe zumindest ich mir, dass man ganz neue Fragen entwickelt, wie da Zusammenhänge hergestellt worden sind. Weil das ist so ein bisschen, naja, über diese Nürnberger Prozesse werden bestimmte Grundgedanken oder auch Theoriegebäude entwickelt, wie sich diese Entwicklung Deutschlands erklären lässt. Und das nachzuvollziehen, wie sich das überhaupt entwickelt hat, in welche Begriffe das gefasst wurde, wie überhaupt Kategorien geschaffen wurden, nicht nur um die Verbrechen zu verstehen, sondern um diese Vorgänge zu beschreiben, wann sich da auch was verschiebt, das ist etwas, was man mit KI sehr gut untersuchen kann.
Denkbar werden durch die Nutzung von KI auch Ebenen, an die man als Laie im Kontext von Kriegsverbrecherprozessen vielleicht nicht sofort denkt. Und die ohne die Digitalisierung in dieser Masse an Archivmaterial auch gar nicht möglich wären. Zum Beispiel die Gefühlslage der Prozessbeteiligten über die Aktenbestände hinweg zu analysieren. Wie geht das denn? Auch das baut auf bereits vorangegangener Forschung auf.
Wir haben jetzt gerade eine erste Publikation raus, wo man mithilfe von Chat-Interaktionen von Patientinnen, die depressiv sind, also die kriegen eine App und dann chatten sie halt über die App auch, herausfinden können, ob es eben akute oder nicht akute Phasen einer Depression gibt mithilfe von LLMs. Also dieses Prompting gibt halt auch ganz viele Kontextinformationen, in welchem Zustand jemand, der mit dem System spricht, gerade ist. Wir können halt Gefühlslagen eben dann auch aus diesen Interaktionen detektieren und das Gleiche wollen wir jetzt quasi auch für die Schriftstücke dann machen. Also mit welcher Haltung ist da zum Beispiel ein Richter drangegangen, wenn er dazu eine handschriftliche Annotation gemacht hat? Ist das positiv evaluierend oder ist das negativ vorkonfiguriert?
Und genauso sind natürlich weitere Anwendungen denkbar, in denen wieder andere Forschende das aufgreifen und weiterentwickeln.
Das ist dann Arbeit für die Historikerinnen, für die Rechtswissenschaftler, dass man da eben auch in Interaktion tritt und dann die Tools so gut macht, dass sie dann auch sinnvoll und positiv genutzt werden können.
Wie könnte das für Historikerinnen weitergehen? Simone Derix?
Auch da kann ich natürlich sagen, dass man über solche Tools plötzlich eben Dinge sehen kann, die man sonst nicht so leicht sieht. Wir hatten jetzt eine Phase, in der wir sehr stark auf die Wahrnehmung einzelner Akteure geguckt haben. Und ich glaube, das sollten wir auch nicht vergessen. Ich bin auch jemand, der sehr stark kulturwissenschaftlich denkt und geprägt ist. Gleichzeitig haben wir so ein bisschen die quantitativen Perspektiven, die die Sozialgeschichte zwischendurch ja auch mal etabliert hatte, vergessen. Und ich glaube, wenn man das wieder zusammenführt mit KI-Methoden, dass das halt einfach auch das Fach nochmal neu aufstellen kann und ganz andere Erkenntnismöglichkeiten einfach ermöglicht. Also da habe ich wirklich viel Hoffnung.
Und wie für Rechtswissenschaftler, Christoph Safferling?
Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, jetzt aus juristischer Perspektive, wie ist denn eigentlich mit Schreibtischtätern umgegangen worden? Also der Schreibtischtäter, der in irgendeinem Ministerium an seinem Schreibtisch sitzt und irgendwelche Gesetze entwirft, irgendwelche Verordnungen entwirft oder der irgendwelche diplomatischen Noten verfasst, wenn dann auf der Grundlage dieser Verfügungen, dieser Gesetzesinitiativen Verbrechen geschehen, wie intensiv muss denn jetzt der Zusammenhang sein? Also wie bewusst muss dem Schreibtischtäter sein, was dann tatsächlich passiert, damit man sagen kann, er ist strafrechtlich dafür verantwortlich, dass dann eine Person ums Leben kommt. Also nehmen wir diese Polen- und Juden-Sonderstrafrechtsverordnung, die im Reichsjustizministerium erarbeitet worden ist. Oder nehmen wir den Nacht- und Nebelerlass, auch im Reichsjustizministerium mit vorbereitet worden, auf dessen Grundlage sind tausende Personen ums Leben gekommen, weil sie eben vom Volksgerichtshofs beispielsweise oder von Sondergerichten zum Tode verurteilt worden sind. So kann ich jetzt den Verfasser dieser Verordnung verantwortlich machen für das Todesurteil durch ein Sondergericht? Oder ist die Verbindung zu vage? Oder welche Anforderungen muss ich denn daran stellen? So, das wäre jetzt ein Beispiel. Da könnte ich mal gucken, was haben die denn da im Juristenprozess, im Wilhelmstraßenprozess, wie sind die damit umgegangen?
Es eröffnen sich also viele Möglichkeiten für weitere Forschungsfragen, wenn die Archivbestände zu den Nürnberger Nachfolgeprozessen vollständig digitalisiert und mit KI-Methoden bearbeitbar werden. Vielen Dank an Simone Derix, Christoph Safferling, Björn Escovier und Hubert Seliger. Und vielen Dank Ihnen und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.